Versicherung und Insurtech jenseits der Alpen. Die Swiss Edition von Insurance & Finance Live blickt in einen der spannendsten Versicherungsmärkte in Europa. Mit Desiree Metro und Dr. Robin Kiera. Bevor es losgeht, vergessen Sie nicht, der Sendung auf Spotify oder Apple Music zu folgen und ein kleines Review dazulassen.
Dieses Insurance & Finance Live deutsche Edition, wobei ganz stimmt das nicht, denn heute haben wir Dr. Alexander Bockelmann zu Gast, CTO bei der Baloise Group, wohl wissen natürlich ein Schweizer oder eigentlich ein internationaler Versicherer. Alexander, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Du bist jetzt schon 3 Jahre CTO bei der Baloise. Was waren so deine Highlights?
Ja, Roman, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier heute Gast sein darf. Was waren meine Highlights? Also eigentlich war das Highlight schon der Einstieg bei der Baloise, weil ich die Baloise halt kennengelernt habe als ein Versicherer, der nicht nur eine Strategie und eine Philosophie hat, sondern die halt auch lebt. Ja? Und unsere Simply Safe-Strategie hat halt auch das Thema Innovation sehr stark im Kern. Und das ist natürlich was mir Spaß macht, Dinge gestalten und die Innovation vorantreiben.
Ja, aber jetzt mal 2 Sachen. Also Versicherung, ja, und Simply. Also Safe, Versicherung verstehe ich, dass das eine Assoziation ist, aber Simple und Versicherung, was meint ihr damit? Und überrasch uns mal.
Ja, es ist natürlich so, es geht darum, wie können wir für unsere Kunden und für unsere Partner das Ganze irgendwie einfacher machen. Und es beginnt für uns auch bei unseren Mitarbeitern. Denn nur wenn du eine einfache Employee-Journey hast, kannst du auch eine einfache Customer-Journey machen. Das heißt, ein Großteil, mit dem wir uns beschäftigen, ist tatsächlich von der Produktsimplifizierung, ja, es wirklich einfacher machen, Terms and Conditions vereinfachen, Varianten vereinfachen, bis hin zu Systeme konsolidieren und das für unsere Mitarbeiter einfacher machen. Denn wenn man dann zufriedene Mitarbeiter hat, dann hat man auch loyale und zufriedene Kunden. Und dann kommt auch der ökonomische Erfolg.
Hast du so ein Beispiel, wo das einfacher gemacht hat? Wir haben letztens mit einem Unternehmensberatung im Banking was gemacht und die meinten, die haben zum Beispiel geschafft, irgendwie deren Organisationshandbuch, was irgendwie keiner gelesen hat, von 500 Seiten einzudampfen, glaube ich, auf 100 oder 50. Immer noch viel, aber für große Konzerne ganz okay. Hast du so ein Beispiel, wo ihr so Sachen vielleicht auch für Mitarbeiter eingedampft habt?
Ja, also eine große Geschichte machen wir zum Beispiel in Belgien mit Prozessautomatisierung, dass wir quasi automatisch erkennen, wo Arbeitsabläufe hinlaufen gehen, dass die Mitarbeiter nicht mehr Daten von links nach rechts kopieren müssen. Und das führt natürlich zu einer höheren Qualität für unsere Kunden, aber halt auch zu weniger administrativen Aufgaben für unsere Mitarbeiter. Und da versuchen wir zum einen, sage ich mal, als CTO muss ich ja sagen, das architektonisch Richtige mit einer Prozessoptimierung. Aber kurzfristig arbeiten wir halt auch viel mit Robotics, um Medienbrüche aufzuheben und solche Dinge zu machen.
Und ist das schwer, das durchzusetzen, weil ich habe noch die Zeiten erlebt und so alt bin ich nicht, beim Versicherer, wo quasi im Raum A wurde ein Dokument erstellt und ausgedruckt, dann Raum B durch die Hauspost verschickt, dann wieder quasi in ein anderes System händisch eingegeben. Ja, du lachst wahrscheinlich, weißt du, den Versicherer, wen ich da meine, es ist einer in Deutschland. Das wurde nicht so als problematisch gesehen. Und jetzt kommst du mit technischen Visionen, Architektur, wir wissen alle, das kostet auch 3,20 € oder 3,20 Rappen. Wie ist es, das durchzusetzen? Weil der Erfolg, der riesige Hebel, der ist ja nicht morgen ersichtlich.
Es kommt drauf an. Also du hast natürlich Basisinvestitionen, wo die Benefits jetzt brauchen. Aber das war auch eine der Überraschungen bei der Baloise, als ich da hinbekommen bin. Baloise hat nicht nur quasi diesen Fokus auf der Versicherungstechnik als Versicherer, sondern auch sehr früh das Thema Modernisierung, Vereinfachung in der IT angegangen. Das heißt, die Modernisierung der Kernversicherungssysteme mit Partnern wie zum Beispiel Casco als InsurTech, das Thema Embedded Insurance sehr früh angehen, damit in die Abschlussstrecken von Partnern das Versicherungskonzept mit reinbringen. Das macht es für den Kunden einfacher, das macht die Verarbeitung bei uns einfacher. Und du hast natürlich dann zwei Dimensionen. Ja? Du hast einmal die marketingwirksamen Innovationsthemen, die nach außen wirken, die jeder gerne verkauft. Aber wenn du nach hinten dich nicht mit deinen großen technischen Schulden beschäftigst, dann geht dir irgendwann auf dieser Reise die Luft aus. Und da haben wir zum Glück sehr früh begonnen, unsere Kernversicherungssysteme zu modernisieren. Und das hilft uns jetzt in der Innovation.
Ich finde das ganz spannend, weil vor ein paar Jahren hat man noch diskutiert, sieht man schon Veränderungen im Markt wegen Insurtech oder wieder, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, gerade so in den letzten, nicht 2 Jahren, sondern 2, 3 Jahren, dass quasi die Leute, die vor sehr langer Zeit angefangen haben, sich zu modernisieren, unterschiedliche Schritte gegangen sind, dass die langsam sozusagen ihre Früchte ihrer Arbeit ernten mit höheren Wachstumsraten, niedrigen Schadenkostenquoten, niedrigen Prozesskosten, dass ja bei einer Industrie, die richtig was umsetzt, ja nicht insignifikant ist. Also das sieht man schon am Markt, da sind immer manche, die sind überproportional, entweder bei Kosten oder eben bei Umsatz. Das heißt, man sieht die Arbeit langsam so ein bisschen. Hast du mal so ein Projekt, was ein besonderes Highlight für dich war in den letzten 3 Jahren?
Also ein Highlight ist sicherlich unser Digitalversicherer Friday. Das war auch ein bisschen eine der Überraschungen, als ich 2018, 19 zur Baloise gekommen bin. Ende 18 die Gespräche, Anfang 19 bin ich zur Baloise gekommen. Und was waren 18, 19 so die Themen? Das war Blockchain, was jetzt auch wieder ganz heiß ist. Ja? Baloise hatte dort schon
Susan.
Piloten. Ja, genau. Einen Piloten gemacht. Damals fehlte noch die Zahlungsfähigkeit, um das im Markt richtig zu skalieren. Digitalversicherer mit Friday auch schon am Markt. Das nächste Nutzen von InsurTechs als Innovationsboost, ja, für die eigene Innovation auch schon mit dabei. Und das ist für mich eigentlich das, was ich so beeindruckend finde, ist, dass man aus dem Unternehmen selber die Innovation treibt mit, ich weiß nicht, inwieweit dir das bekannt ist, diesem Kickbox-Prozess, wo man Ideen von Mitarbeitern fördert, um daraus Geschäftsideen zu entwickeln, aber auch schon sehr früh beginnt, mit Partnern zu arbeiten und da sich darauf zu spezialisieren. Und das ist, glaube ich, eins unserer oder meiner Highlights. Weil das macht immer Spaß, mit Entrepreneuren sowohl im Konzern als auch außerhalb zusammenzuarbeiten, die für ihre Idee irgendwie brennen und da was reißen wollen. Und da haben wir uns darauf spezialisiert, dort auch intern Kapazitäten aufzubauen, mit denen zu arbeiten. Und ich glaube, das klappt ganz gut. Und man sieht mit unserem Fokus jetzt in den Bereichen Home und Mobilität, wie auch da langsam das Thema an Fahrt gewinnt.
Und was ich als Außenstehender was sehr beeindruckend finde, ist einfach, es war nicht irgendwie ein Lab, was ihr in Berlin eröffnet habt, irgendwie ein buntes Bällebad, sondern quasi einen echten Versicherer. Und es gibt ja auch die Zahlen im Markt, wie viel Geld ihr da investiert habt. Das waren ja zu den jeweiligen Zeiten echt substanzielle, konkurrenzfähige Beträge und nicht irgendwie nur so ein Aushängeschild. Und das ist wirklich, das hat mich schon damals sehr beeindruckt. Und ich glaube, den Markt beeindruckt, wo die gesagt haben, oha! Ja, da hat die Baloise ein bisschen was vor. Und es muss nicht immer alles teuer sein. Auch Partnerschaften und Innovation muss nicht teuer sein. Aber wenn man halt so einen Wurf macht, dann kostet das was. Und das ist natürlich riskant in dem Moment. Aber jetzt freut sich, glaube ich, jeder, dass es einfach da ist. Friday als ein Projekt. Hast du auch so noch eins aus der jüngsten Vergangenheit, was du gesagt hast? Mensch, das hat mich aber sehr, da freue ich mich gerade sehr drauf, gerade wenn die Leute jetzt wieder anfangen, ins Büro zurückzukommen.
Ich glaube, wir haben jetzt 2 Jahre diese Screen-Interaction hinter uns und wir haben gesehen, viele Dinge funktionieren nicht. Ich glaube, ich freue mich darauf, einfach mit den Kollegen auch mal wieder ein Bier trinken zu gehen und nicht nur über fachliche Themen zu reden. Und ich glaube, woraus mir am meisten graut, sind Hybrid-Meetings. Ich glaube, das wird etwas, was wir lernen müssen, damit umzugehen. Was machen wir, wenn die Hälfte im Büro ist und die Hälfte nicht? Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, es gibt dann auch noch mal kulturell einen Boost, weil es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, Informationen zu vermitteln, wirklich die kleinen Gespräche beim Kaffee holen etc. Das ist, glaube ich, das, was viele vermisst haben und was auch Effizienz gekostet hat. Und da freue ich mich drauf, dass wir da endlich mal wieder ins Büro kommen.
Ja, eine Frage an dich. Du hast es schon angesprochen, IT ist nicht nur ein Technologiethema. Ja, ich war ja selber mal bei der großen Privatbank in Deutschland, habe ich mal ein bisschen technische Themen verantworten dürfen, sondern auch ein sehr menschliches Thema. Ja, ich denke, unsere Entwickler in Polen können ein Lied davon singen. Sorry, Jungs. Ist ein sehr menschliches Thema, weil es da unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Also jetzt nicht nur unterschiedliche Programmiersprachen, sondern auch kulturell ist das sehr unterschiedlich. Wie schafft und gerade IT-Versicherung, ja, ich meine, wenn man noch vor ein paar Jahren zurückdenkt, was haben IT-Abteilungen in Versicherern eigentlich gemacht? Und jetzt baut ihr neue Dinge. Was sind so deine Geheimnisse, so eine Mannschaft zu transformieren oder so eine Mannschaft auch voranzubringen, gerade weil du das eben ja auch viele, viele Leute da verantwortest persönlich.
Ich glaube, man hat einige Dinge jetzt gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und für mich sind eigentlich vier Dinge das Wichtige in so einer Transformation. Das eine ist, warum macht man das Ganze? Ja, wenn ich keinen Purpose habe, wenn ich nicht sage, wieso die Veränderung ist, dann ist es sehr schwer, das nachzuvollziehen. Das andere ist das Wie, also wirklich, was wollen wir denn genau machen, um zu diesem Ziel zu kommen? Es ist auch ein Erwartungswert wichtig in der Beschreibung, wie weit will man denn gehen? Weil es gibt dann immer, wenn ich sage, wir wollen auf diesen Berg ja bis zur mittleren Hütte, bis ganz oben, was ist denn eigentlich, wo will man hin, um Erwartungsmanagement zu treiben? Und dann ist es sehr wichtig, Struktur zu geben in Rollen und Verantwortung und Entscheidungswegen und auch immer einen Eskalationspfad, also einen Alternativpfad anzubieten. Wenn die neue Idee nicht funktioniert, was ist denn Plan B? Ja, weil sonst ist immer mit dem Kopf gegen die Wand. Und ich glaube, wenn man diese vier Dinge gut macht und das mit entsprechender Kommunikation verbindet, dann kann man die Leute auch motivieren, es zu tun. Und man muss quasi als Führungskraft vorleben, aber man kann es also besser umsetzen, wenn es vom Team selber getrieben wird. Und das funktioniert, wenn ich den Purpose gebe, wenn ich sage, was das Zielbild ist, mit welcher Methodik wir da hinkommen wollen. Und dann kann es quasi aus dem Team heraus erarbeitet werden und dann ist der Buy-in auch drin. Ja, und das ist für mich, glaube ich, der wichtige Ansatz.
Ja, also Purpose mag man schon von gar nicht mehr hören, aber ultra wichtig, dass man sagt, nicht nur was macht man und irgendwie, sondern auch warum macht man das. Ich meine, bei uns, wir sind ein deutlich kleineres Team, aber trotzdem auch zu sagen, warum, was machen wir, was hat jeder davon, halte ich für ganz, ganz wichtig. Gerade weil wir waren schon immer remote, wir haben ja ein Riesenteam auf den Philippinen und das versuchen irgendwie zusammenzuhalten, auch dass es nicht nur irgendwie ein Job ist, sondern der Job ist, ist halt nicht einfach, aber das ist möglich. Jetzt zu dem
Alternativen. Ganz kurz, wenn ich da noch kurz reinhaken darf. Das Witzige ist, die Baloise hat ja mittlerweile 12 Jahre Erfahrung oder so in Agilität. Man geht immer so durch Wellen. Ja? Und das Thema ist, man ist bei dem Thema ja nie fertig. Ja. Und was wir jetzt so ein bisschen lernen ist, sind diese Agile Release Trains vielleicht die neuen Silos, nur anders aufgebaut? Wie kriege ich denn in einem solchen Konzept effiziente Entscheidungsfindungen hin, dass ich da keine Zeit verliere? Und ich glaube, da ist die Reise nie zu Ende, da lernt man immer dazu. Und für uns ist dann halt spannend, wie macht man das denn in einem föderalen Setup mit mehreren Länderorganisationen auf der Governance-Ebene? Und unser Ansatz da ist ein Ansatz von Governance-Gilden. Was heißt das? Wir haben quasi ein kleines zentrales Team mit Remote-Mitarbeitern aus den Ländern, die zusammen auf Gruppenebene die Governance übernehmen für gewisse Themen. Architektur, Security etc. Und an diese Cross-Country-Gruppe ist quasi die Entscheidungsfindung delegiert. Und das ist so quasi unsere Umsetzung einer agilen Governance-Struktur über Ländergrenzen hinweg mit der Inkludierung der lokalen Experten in diesem Governance-Thema. Mega. Was ein bisschen den Nachteil hat, es dauert, gute Standards zu definieren, aber wenn man sie definiert hat, hat man einen viel größeren Buy-in, als wenn ein Elfenbeinturm die irgendwo deklariert und in die Welt hinaus posaunt.
Genau, und dann das 500-Seiten-Handbuch kommt und die dann in der Tochtergesellschaft denken, waren die dann wieder betrunken da in Basel?
Ja, das Beste ist immer, es klopft an der Tür, hier ist Corporate and we want to help.
Ja, genau, das ist so dieser Satz, den man aus Amerikanischen kommt, die schlimmsten Wörter in der Corporate-Welt. Ich bin hier, um zu helfen. Nein, aber das hört sich nach, ich glaube, was ich als mitnehme, ist halt einfach, es hört sich unglaublich viel nach viel harter Arbeit an, nach viel Arbeit an, ist auch irgendwie ein No-Brainer. Diese Idee, oh, man setzt einmal was auf und alles bleibt gleich, ist so ein bisschen illusorisch. Ich habe mal für einen Familienunternehmer gearbeitet und da haben die auch gerade eine Reorganisation gemacht, irgendwie von zentral zu dezentral. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe jetzt mit ein paar Älteren geredet, Das haben sie doch schon vor 10 Jahren genau in die andere Richtung gemacht. Warum denn plötzlich der Sinneswandel? Ich sage, ja, die Leute müssen in Bewegung bleiben. Es darf nicht einschlafen. Ja? Aber eben noch eine Detailfrage, weil ich glaube, das ist ultra wichtig finde in der Versicherungswirtschaft. Weil nochmal, starke Ablauf- und Aufbauorganisationen haben auch ihren Vorteil. Ich mag es, mit Versicherern zusammenzuarbeiten, weil wenn da eine Zusage ist, dann funktioniert das. Und dann, die Maschine, ist einfach eine Maschine, die läuft. Ja? Aber Eskalationsthemen ist ein Thema. Wie habt ihr das konkret gestaltet? Das kann dich jeder anrufen? Wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Wir sind organisiert auf zwei Ebenen. Auf einmal auf der Gruppenebene mit diesen Governance-Gilden. Die sind sehr flache Hierarchien, dezentral mit den Remote-Team-Members aus den Ländern. Und dann haben wir einen zentralen IT-Service-Provider, der jetzt immer stärker in diesen Release-Trains organisiert ist. Und in den Länderorganisationen gehen wir auch sehr stark in diese Release-Trains. Das heißt, wir haben sehr flache Hierarchien. Arbeiten da, versuchen da über diese agilen Methoden zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, da ist die Reise nie zu Ende. Was spannend ist, wir gehen jetzt auch in Bereiche wie zum Beispiel Finance und etablieren dort tatsächlich End-to-End bis DevOps. Das heißt, gemeinsame Teams unter fachlicher Führung mit IT und Business-Mitarbeitern. Die dann halt auch, wir haben viele natürlich innovative und tolle Projekte, aber wir haben auch Fleißprojekte, sowas wie die Einführung neuer Accounting-Standards, IFRS 9.17, das schöne Schlagwort, genau. Aber das Spannende ist dort tatsächlich, dass wir diese Fleißaufgabe jetzt genutzt haben, die agile Transformation in den Fachbereich zu bringen und dort für Finance das aufzubauen. Das ist eine spannende Erfahrung.
Und wie habt ihr das, also wie muss ich das vorstellen? Also in Finance, die müssen diese Standards einführen und ihr baut dann gemeinsam mit den Teams auf diese, dass sie das da zusammen machen quasi.
Wir ändern quasi normalerweise ist die Finance-Organisation die, die am klassischsten aufgebaut ist. Ja? Du musst Abschlüsse machen, du musst Quartalsberichte machen und so weiter. So, aber auch dort hilft natürlich agile Methoden. Und dort bauen wir jetzt quasi auch einen Release-Train auf, dass
Okay.
in denen dann Accounting, Group Policies, Actuary und so weiter quasi auch drin sind, aber in gemischten Teams, Business und IT. Und der ehemalige, ich sag mal, Accounting-Chef ist jetzt end-to-end für seinen Service verantwortlich. Nicht nur die Business-Seite, also die Accountants, sondern auch die darunter liegenden IT-Systeme, die er braucht, um seine Abschlüsse zu tun.
Aber da kann er ja gar nicht mehr mit dem Finger zeigen, wenn es nicht läuft.
Das ist die spannende Erfahrung, genau. Nein, aber das ist wirklich ein Thema. Damit bringen wir quasi das Fachliche und das IT zusammen. Wir bringen Run and Change zusammen und wir versuchen quasi zu einem Service zu kommen. Und die Verantwortung, die er jetzt neu hat, ist für einen Accounting Service. Und heute ist er halt IT-getrieben. Somit gehört IT mit dazu.
Mega spannend. Also du hast dankenswerterweise ja schon echt ein paar Geheimnisse hier heute geteilt. Ne? Alleine das, diese Vereinbarung von Funktion oder von Inhalt, Form und Technik. Ganz, ganz spannend. Ich denke, dass es sehr, sehr mächtig ist. Jetzt wollte ich gerade einen Witz machen, da habe ich einen Witz vergessen. Aber egal. Lass uns zu einem anderen Thema gehen, was auch sehr technisch getrieben ist. Du kannst sagen, hot or not. Du hast schon Blockchain erwähnt. Ja, da haben wir vor ein paar Jahren schon drüber geredet. Und es gibt immer wieder auch da Zyklen. Ja, wer erinnert sich nicht an die ganzen ICOs, bei denen wir alle ganz viel Geld verloren oder gar nichts mitgemacht haben? Jetzt haben wir wieder Krypto, Sommer oder Sommer, Spätherbst oder Herbst gerade. NFT, das nächste. Technologisch bestimmt spannend. Siehst du da einen Anwendungsfall für die Versicherungsindustrie irgendwann mal oder was ist so dein Thema? Oder sagst du, es ist gar nicht so euer Thema?
Also, wir sind ja sehr stark in dem ganzen Blockchain, Open Source etc. Innovationsthema unterwegs und wir denken, Blockchain wird kommen, aber es fehlt quasi noch die Zahlungsfunktionalität. Und es ist schön, wenn ich jetzt Verträge drauf machen kann, aber ich brauche quasi für eine End-to-End-Lösung brauche ich quasi noch den Zahlungsstrom. Wenn ich den ohne Stablecoin mache, habe ich natürlich immer eine Variabilität drin. Ich habe das Thema Know Your Customer drin, etc. Und deshalb glaube ich, da fehlt noch ein bisschen die Entwicklung auf der Payment-Seite, damit das richtig an Fahrt gewinnt. Ich glaube aber speziell mit dem Anstieg an digitalen Daten, Sensorendaten etc. wird das Thema parametrische Versicherungen zunehmen auf Blockchain-Basis. Aktuell für die klassische Retail-Versicherung sehe ich es aber nicht.
Ja.
Das heißt, das ist eher ein Future-Thema. Zum Thema NFT, das ist, glaube ich, ein bisschen Bragging Rights momentan. Ja, ich kaufe mir ein NFT, um zu sagen, hu, ich hab's quasi. Aber wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, wenn man es schafft, Intangible Assets dazu Tangible oder zu Fluid Assets zu machen, wie zum Beispiel im Property-Bereich oder ähnliches, das wäre natürlich spannend. Das schauen wir uns auch an. Aber ich glaube, da sind wir noch am Anfang einer Reise.
Ja, also ich sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube einfach, es gibt einen Hype, ja. Ich habe kein Bored Ape, sorry, und auch kein CryptoPunk, ja, war ich ein paar Wochen oder Monate zu spät. Aber ich glaube, das Interessante, und ja, da ist, glaube ich, ein Hype und da wird es, glaube ich, auch irgendwann einen Crash geben. Zumindest ist mein Eindruck so ein Collectible für mehrere hunderttausend Euro. I don't know. Aber was ich ultra spannend finde, ist tatsächlich auch die Verbindung zwischen einem digitalen eindeutig identifizierbaren Asset und Rechten oder Rechte, die auch physische Dinge zu tun haben. Ich glaube, Ticketing wird in Zukunft alles sein. Stell mal vor, du gehst zu einem Konzert, ja, und es ist richtig teuer, weil wegen Inflation oder so, keine Ahnung. Ja, oder es findet in der Schweiz statt. Spaß. Und dann, aber du kriegst ein Kunstwerk dazu, sozusagen das NFT als Ticket, und dann steigt das in den nächsten paar Jahren, weil es ein besonderes Konzert war oder keine Ahnung, das Halbfinale des HSV, und plötzlich ist quasi das Ding mehr wert als dein Eintritt und plötzlich kannst du Dinge kostenlos machen. Finde ich furchtbar spannend. Oder auch, dass du dann quasi danach einen Zugriff auf die Community hast. Alle Leute, die zu dem Tag an dem Stadion, dem Konzert, dem Meeting waren, können das machen. Das ist, glaube ich, in der Populärkultur ein Riesenthema oder auch Künstler, die sich darüber finanzieren können. Oder du kannst früh bei den Rolling Stones investieren und das machst du nicht nur mit der Platte, sondern hast vielleicht sogar irgendwelche Rechte daran. Wahnsinnig spannend. Diese Royalty-Fees finde ich unglaublich spannend, aber für die Versicherungsindustrie. Ich glaube, wir zahlen so viele Schäden aus. Eigentlich, wenn wir es schaffen, Macht über unsere Schadenauszahlung zu bekommen, über NFTs, beispielsweise, du programmierst eine Auszahlung, 5000, Schweizer Franken bei einem Autoschaden, ja, die sind aber nur bei einer gewissen, Kette einlösbar. Und es ist dann nachvollziehbar, was, wann, wo, wie einlösbar ist. Und dann könnt ihr quasi zum Discount. Ja, jetzt fängst du an zu lächeln, ne? Ja.
Ja, ich fange an zu lachen, weil das ist die klassische Sichtweise, sage ich mal, der Optimierung des Versicherers. Ja?
Ja.
Eine Optimierung aus Kundensicht wäre, ich habe den NFT und der ist überall einlösbar. Ja? Natürlich aus Versicherersicht, wenn ich Partnernetzwerke habe und zur Steuerung des Schadennetzwerkes, macht das total Sinn. Dein Case, den du beschrieben hast, macht total Sinn. Aber wir versuchen immer zu challengen. Müssen wir nicht eigentlich aus Kundensicht, wäre es doch viel schöner, wenn er überall hingehen könnte. Und dann ist die Frage, wie verbinde ich quasi das? Aber ich glaube, die eine Seite ist das ganze Thema Collectible und Wert. Ich glaube, die andere Seite ist, was ist denn, wenn ich zukünftig meine Wohnung kaufe? Kaufe ich die über Blockchain und einem Smart Contract? Oder wird dann meine Wohnung als NFT irgendwie digitalisiert? Das heißt, ich glaube, die Frage ist, wie kann ich das zur Optimierung von Prozessen und Abläufen nutzen und nicht nur für die Baseball-Collectible-Cards? Ja,
Ja,
das.
total, ja. Und ich erzähle deswegen die Geschichte mit dem Schadenauszahlung immer sozusagen, weil das in Versicherung ist ja immer sehr eindeutig wird, was da für eine Macht hinter ist, wenn man da mehr Kontrolle rüber kriegt. Aber egal, da sind wir Brüder im Geiste, das freut mich sehr, ja. Ich frage jetzt nicht, ob du auch ein Bored Ape oder Cyberpunk hast, aber vielleicht ja, man weiß es nicht. Die Insurtech-Community war 2 Jahre auf Eis. Du warst ja auch immer gern dein Wissen auch geteilt und auch so die Story der Baloise und was ihr alles gerade macht, ist auch nicht einfach für euch. 2 Jahre Pandemie, Reiseverboten, fehlende Veranstaltungen, jetzt geht's langsam wieder los. Freust du dich und wann kann man dich das nächste Mal außerhalb von Basel, außerhalb der Baloise mal irgendwo sehen und treffen?
Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich finde es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, immer wieder inspirierend, die Entrepreneure zu treffen, mit ihren Ideen. Es bringt dann auch neue Ideen für einen selber, die man mit in den Konzern bringen kann. Ich habe das freudige Vergnügen, am 16. März in London eine Keynote geben zu dürfen, auf der dortigen Veranstaltung. Und ich glaube, es wird spannend zu sehen, wie die Stimmung dort in der Insurtech-Szene ist, weil wenn man sich das erste Halbjahr 21 vom letzten Jahr anschaut, Rekordinvestitionen in Insurtech und Fintech mit über 7 Milliarden Dollar, zweites Halbjahr, Absturz der Investitionen, sag ich mal, Investoren gehen mehr von Growth Stories zu, also nachvollziehbaren Profitabilitätsstories. Termsheets werden neu verhandelt. Also ich glaube, da ist ein bisschen ein Ruck in der Industrie und es wird spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Spannend zu sehen wird auch, wie sich's bei der Baloise weiterentwickelt. Wir haben jetzt sehr viel auf die letzten 3 Jahre geguckt und darüber hinaus. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, die nächsten 1, 2 Jahre, was sind so Sachen, auf die du dich ganz besonders freust? Und ja.
Also zum einen freue ich mich, dass wir dann hoffentlich unsere Hybrid Cloud und Datenfähigkeiten weiter ausgebaut haben, um innovative neue Dinge in der Baloise zu tun. Zum anderen freue ich mich darauf, dass wir hoffentlich dann unsere Ökosysteme im Home und Mobilität weiter ausgebaut haben. Da wollen wir bis 2025 100 Milliarden an Umsatz gewinnen. Und im Bereich Innovation haben wir ja das rege Ziel, ein Portfolio-Unicorn zu gründen oder zu bekommen. Das heißt, wir glauben jetzt nicht, dass wir als Versicherer das Mega-Unicorn mit 1 Milliarde Valuation bekommen, aber wir haben uns das Ziel gesetzt, dass die Summe unserer Innovationsaktivitäten als Portfolio einen Gesamtwert von 1 Milliarde bis Ende 2025 erreichen soll. Und da wird es spannend zu sehen, wie wir auf dieser Reise in den nächsten 3 Jahren vorankommen.
Das ist meine Ansage, ein Portfolio-Unicorn. Das Schöne bei traditionellen Versicherern, ihr seid ja selber schon eins, ja, ein Unicorn habt ihr schon mal. Aber das ist meine Ansage. Finde ich sehr mutig, das auch so mit Daten, Zahlen, Fakten zu sagen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns in London, würde ich sagen. Ich kann es kaum erwarten. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für deine Zeit und für die wirklich tiefen Einblicke.
Danke, Robin, und alles Gute und bis bald in London.